Deutschlandfunk, das war der Tag.
Schön, dass Sie noch wach sind und unsere Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk eingeschaltet haben. Im Studio ist für Sie Detlef Karg. Heute ist Tag 1 nach dem Tag, auf den viele gewartet hatten. Kanzlerin und Länderchefs haben uns allen mitgeteilt, wie es weitergehen soll mit den schrittweisen Lockerungen. Reaktionen in der Wirtschaft und im Bildungswesen stehen gleich am Anfang dieser Sendung. Und wir fragen, wie schaut es aus mit unseren Rechten, auch mit den Menschenrechten in Zeiten von Corona? Dazu ein Interview mit Beate Rudolf. Sie ist Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Nach den Kurzberichten und Börseninformationen spreche ich noch mit unserem Korrespondenten in Washington über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Öffnung der US-Wirtschaft. Mit Spannung waren sie erwartet worden, die Maßnahmen, die die Kanzlerin mit den Länderchefs beraten und dann vorgestellt hatte. Der erhoffte große Schritt von manchen blieb aus, Kritik ließ folglich nicht lange auf sich warten. So bleibt sicher vielen unverständlich, warum nun Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen dürfen, aber etwa Biergärten, in dem sich Tische entsprechend weit stellen ließen, eben nicht. Über die Maßnahmen und erste Reaktionen informiert Mischa Erhardt.
Grundsätzlich begrüßen die meisten Unternehmen und Branchen natürlich die ab Montag geltenden Lockerungen in der Krise. Für Anstoß allerdings sorgt vor allem die Regel, dass Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern öffnen dürfen, größere aber nicht.
Mir erschließt sich zum Beispiel die 800 Quadratmeter Begrenzung nicht, zur Begrenzung des systemischen Risikos, Gesundheitssystem nicht überfordern. Zur Begrenzung des individuellen Risikos, jeder von uns soll sich möglichst nicht anstecken, ist, glaube ich, die Größenordnung von 800 Quadratmetern nicht geeignet. Trotzdem würde ich in Summe es positiv werten, dass es eine Einigung zwischen Bund und Ländern gab und dass es erste Schritte zur Öffnung gibt.
Sagt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Dieter Kempf. Kritik kommt hier aber vor allem aus dem Einzelhandel. So kritisiert der Handelsverband HDE, eine willkürliche Grenze von 800 Quadratmetern führe zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten. Im Übrigen könnten die nötigen Abstands- und Hygieneregeln auch größere Geschäfte einhalten. Der Handelsverband schätzt, dass in den vergangenen 4 Wochen im Nicht-Lebensmittelhandel ein Schaden von rund 30 Milliarden Euro entstanden ist. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher dagegen verteidigte im ARD-Morgenmagazin die Maßnahme.
Es geht vor allem darum, dass in den Innenstädten nicht plötzlich da, wo große Einkaufszentren sind, plötzlich gar nicht die Läden, sondern allein die Fußgängerzonen wieder so eng werden, dass es zu neuen Infektionsrisiken kommt.
Auch der Mittelstandsverbund sieht eine Diskriminierung bestimmter Branchen und Unternehmen durch die beschlossenen Regeln. Zudem fehlten noch immer Planbarkeit und Perspektiven für viele Mittelständler. Ludwig Feldmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes.
Wir hätten uns sehr gewünscht, dass man sagt, unter bestimmten Bedingungen können diese dann zu diesen Terminen öffnen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Dann hätten sich die Unternehmen darauf einstellen können.
Zudem fordert der Mittelstand, dass die Schnellkredite der staatseigenen KfW auch für kleinere Betriebe unter 10 Mitarbeitern geöffnet werden sollten, weil die gewährten Zuschüsse zur Überbrückung der Pandemie vielerorts nicht ausreichten. Besonders betroffen von dem Lockdown weiter Teile des öffentlichen Lebens ist natürlich auch die Hotel- und Gaststättenbranche. Denn hier werden die Bestimmungen ab Montag noch nicht gelockert. Die Betriebe des Gastgewerbes seien die ersten gewesen, die man geschlossen hat, und die letzten, die wieder aufmachen dürfen, beklagt der Verband DEHOGA. Zwar müsse das Bekämpfen des Virus oberste Priorität haben. Allerdings könnten einzelne Bereiche der Branche auch Abstandsregelungen einhalten, sagt Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.
Ich meine, wir haben eine Vielzahl von Betriebstypen. Ich habe in der Diskothek, im Club, in der Bar eine andere Situation als jetzt in einem Restaurant, wo das Abstandsgebot eingehalten wird, oder auch in einem Hotel.
Das Hotel- und Gaststättengewerbe fordert nun aber vor allem auch Unterstützung für die Zeit nach dem Corona-Lockdown. So schlägt Hartges unter anderem die Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomen von 19% auf 7% vor und einen Rettungsfonds. Mit dem, so Hartges, könnten die Gewinneinbußen und die Schuldenlast der Betriebe nach der Krise abgemildert werden.
Mischa Erhardt informierte. Geschäfte, Fabriken, Handel und Gastronomie sind nur ein Teil des öffentlichen Lebens, das wieder langsam anlaufen soll. An Schulen und anderen Bildungseinrichtungen stellen sich ganz andere Fragen. Was wird mit den Abituren, die nun geschrieben werden müssen? Und wann wird für welche Schüler wieder ein flächendeckender Unterricht starten? Vermutlich nicht in diesem Schuljahr oder, und auch das ist wahrscheinlich aufgrund der Kultushoheit der Länder hier vielleicht, dort aber nicht oder in anderer Form. Aus Berlin berichtet Christiane Habermals.
Bundeskanzlerin Angela Merkel war mit ihren Ministerpräsidenten zufrieden. In einem föderalen Gebilde werde man nie überall genau das Gleiche haben, sagte sie am Mittwoch nach der Einigung von Bund und Ländern zur schrittweisen Wiedereröffnung der Schulen in Deutschland.
Aber vom Geist, von dem ganzen Rangehen haben wir ein hohes Maß an Einheitlichkeit erreicht, was für einen föderalen Staat schon fast an ein Wunder grenzt.
Einheitlich und doch wieder nicht. Ab dem 4. Mai, so der Beschluss von Bund und Ländern, werden die Schulen schrittweise wieder hochgefahren. Im Beschlusspapier steht aber auch, Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres sollen nach entsprechenden Vorbereitungen wieder stattfinden können. Dieser Satz schafft den Ländern Spielraum dafür, es am Ende doch wieder ganz unterschiedlich zu handhaben. In einigen Bundesländern wie in Bremen, Hamburg oder Brandenburg bleiben alle Schulen bis zum 4. Mai geschlossen. Andere wie Bayern, Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern lassen den Unterricht für Abiturienten und Abschlussklassen anderer Schultypen schon am 27. April wieder beginnen. Sachsen und Nordrhein-Westfalen öffnen ihre Schulen für die Abschlussklassen bereits in der kommenden Woche. Ab dem Montag sollen Lehrkräfte und Schulleitungen dafür die organisatorischen und hygienischen Bedingungen schaffen, erläutert NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer.
Dafür geben wir unseren Schulen 3 Tage Zeit. Das heißt, bis einschließlich Mittwoch sind die Schulen bei uns in Nordrhein-Westfalen diesen Personenkreis vorbehalten. Ab Donnerstag, dem 23. April, gehen dann die ersten Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen und Abschlüsse wieder in die Schulen.
Doch auch da, wo mehr Vorbereitungszeit bleibt, Abstand halten auf dem Schulhof und in den Gängen, abwechselnder Unterricht in kleinen Gruppen, während gleichzeitig der Fernunterricht mit den anderen Klassen aufrechterhalten werden muss, die Einhaltung der Hygienevorschriften. Viele Schulleiter und Lehrer können sich bislang noch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Bis zum 29. April sollen die Kultusminister der Länder Konzepte dafür erarbeiten. Das sei zu spät, sagt Marlies Thepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Diese Maßgaben zur Hygiene müssten aus meiner Sicht mit den Gesundheitsämtern abgesprochen sein. Dann müssten die Schulen sie umsetzen. Und da müssen geklärt werden, was passiert, wenn Schulen das nicht können. Es gibt ja viele Schulen, die überhaupt kein warmes Wasser haben. In den Toiletten in den deutschen Schulen gibt es kein warmes Wasser zum Beispiel.
Nicht nur der bauliche Zustand vieler Schulen sei ein Problem, sondern auch, dass viele ältere Lehrkräfte als Risikogruppe besonders geschützt werden müssten, kritisiert die GEW. Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger forderte Corona-Hausordnungen für alle Schulen. Stefanie Hubig, Schulministerin von Rheinland-Pfalz und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, ist dennoch zuversichtlich, dass alles klappt.
Wir fangen jetzt zunächst mit den Älteren an. Das haben wir ganz bewusst gemacht, weil wir wissen, dass die Älteren Abstandsregelungen natürlich besser einhalten können. Bei den Jüngeren haben wir lediglich die 4. Klasse in der Grundschule, die in die Schulen kommen darf. Die werden natürlich in kleinere Lerngruppen zusammengefasst. Und die 4. Klässler sind schon sehr verständig und können, glaube ich, auch Regeln ganz gut einhalten.
Am 30. April wollen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin noch einmal zusammenkommen, um auch anhand der aktuellen Infektionszahlen über den endgültigen Fahrplan in den Schulen zu entscheiden.
Soweit dieser Bericht von Christiane Habermals. Vieles, was zur jährlichen Routine der Berichterstattung gehört, geht in diesen Wochen und Monaten ein wenig unter oder erhält zumindest eine etwas andere Bedeutung. Die Menschenrechtler von Amnesty International kritisieren in ihrem Jahresbericht für Europa und Zentralasien, durch die Corona-Krise gerieten Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teils unter Druck. Die deutsche Sektion von Amnesty meint damit vor allem Polen und Ungarn. Franka Welz fasst zusammen.
Im Jahr 2019 haben Regierungen in Europa und Zentralasien auf unterschiedlichste Weise versucht, grundlegende Rechte immer weiter einzuschränken. So sei etwa in keinem Land Osteuropas und Zentralasiens, dazu zählt auch die Türkei, das Recht auf freie Meinungsäußerung sichergestellt gewesen. Und, so Janine Ullmann-Sieg, Expertin für Europa und Zentralasien bei der Menschenrechtsorganisation.
Es ist zu befürchten, dass der menschenrechtliche Negativtrend der letzten Jahre sich in den nächsten Wochen und Monaten noch beschleunigen wird.
Denn einige Regierungen nutzen laut Amnesty die Corona-Pandemie, um die Rechtsstaatlichkeit in ihren Ländern weiter auszuhöhlen. Zur Diskriminierung, Repression, Zensur. Europäische Grundwerte würden von einigen EU-Mitgliedstaaten offen in Frage gestellt, konstatiert Ullmann-Sieg und verweist speziell auf die üblichen Verdächtigen Ungarn und Polen. In Polen werde etwa die Unabhängigkeit der Gerichte unterwandert. Staatsanwälte und Richterinnen, die sich für eine unabhängige Justiz einsetzten, müssten Disziplinarverfahren oder gar Hetzkampagnen befürchten. Auch Ungarns Regierung habe die Corona-Krise genutzt, um den Angriff auf Menschenrechte und den Rechtsstaat noch weiter voranzutreiben, nachdem die Regierung beides bereits im Jahr 2019 deutlich eingeschränkt habe, erläutert David Wieck, der Direktor von Amnesty International in Ungarn und aus Budapest zugeschaltet.
Besorgniserregende Entwicklungen haben wir unter anderem in den Bereichen Justiz, Meinungsfreiheit und Diskriminierung dokumentiert.
Die Unabhängigkeit der Justiz werde eingeschränkt, Nichtregierungsorganisationen würden gegängelt, die Medienberichterstattung unter anderem durch eine extreme Konzentration auf dem Medienmarkt eingeschränkt. Und das alles noch vor der umfangreichen Notstandsgesetzgebung, mittels derer sich Ministerpräsident Orbán nahezu unbegrenzte Macht verschafft hat. Janine Ullmann-Sieg ergänzt, von der Bundesregierung erwarte die Menschenrechtsorganisation, dass sie die ungarische Regierung klar an ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen erinnere und zur Einhaltung dieser Verpflichtungen auffordere.
Natürlich ganz besonders auch mit Blick auf die bevorstehende deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union, die jetzt ab Juli beginnt, ist klar, dass die Bundesregierung da auch eine Vorreiterrolle einnehmen muss.
Auch ansonsten kommt Deutschland nicht ungeschoren davon. Der Bericht kritisiert insbesondere, dass Deutschland wie auch Österreich und Finnland 2019 die Rechte von Asylsuchenden eingeschränkt und stärker auf Inhaftierungen und Abschiebungen zurückgegriffen habe. Und dass die Bundesregierung es mitträgt, dass in der europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik der Schutz von Menschenleben weiter der Abschottung von Grenzen untergeordnet werde.
Soweit also der Bericht von Franka Welz. Polen und Ungarn nutzen die derzeitige Krise aus, um Rechte im Innern weiter einzuschränken. Das war der Blick ins Ausland. Wie aber steht es um die Rechte von Menschen hierzulande? Ein Thema, das vor allem viele Politiker immer wieder aufgreifen. Werden unsere Freiheitsrechte in der Corona-Krise zu sehr beschnitten? Darüber möchte ich jetzt mit der Professorin Beate Rudolph sprechen. Sie leitet das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin. Guten Abend, Frau Rudolph.
Guten Abend, Herr Karg.
Frau Rudolph, Sie sind von Haus aus Juristin. Es gibt ja viele unterschiedliche Rechte hierzulande, die derzeit eingeschränkt sind. Ganz generell, tut die Regierung in allen Bereichen das Richtige?
Also es ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Die Regierung in Bund und Ländern, die müssen handeln aufgrund von Prognosen über die weitere Entwicklung, über die Auswirkungen, die die Maßnahmen haben. Und was die Menschenrechte verlangen, ist, erstens, dass faktengestützt gehandelt wird. Zweitens, dass die Wirkungen der Maßnahmen ständig überprüft werden und nachgesteuert wird. Und natürlich muss man, wenn man Maßnahmen entwickelt, eben sehen, dass dabei die Menschenrechte nicht übermäßig, also unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Deshalb erst einmal, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass transparent kommuniziert wird, dass gesagt wird, warum Maßnahmen ergriffen werden, dass auch Kritik geäußert werden kann über das, was die Grundlage für die Entscheidungen der Regierung in Bund und Ländern sind. Also das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Ausgangspunkt. Aber es ist natürlich richtig, wir müssen genau hinschauen, welche Rechte werden zu welchem Zweck eingeschränkt und gibt es mildere Mittel, sind bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders beeinträchtigt und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um dann eine solche Einschränkung etwa abzumildern?
Sie haben es jetzt nicht so ganz hart bewertet, aber darauf will ich also ein bisschen hinaus. Ältere Menschen, Bevölkerungsgruppen, Sie haben es gerade angesprochen, da gibt es ja nun Vorschläge. Schickt sie in Quarantäne zu ihrem eigenen Schutz. Wäre das ein richtiger Weg oder würde man denen nicht da die Rechte beschneiden?
Also ich glaube, dass das ein falscher Weg wäre, einfach nur auf das Alter zu schauen, danach zu differenzieren, sondern es geht ja zunächst einmal darum, dass es Maßnahmen sein müssen, die dazu beitragen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und dann muss man eben schauen, die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, beeinträchtigen sie einzelne Bevölkerungsgruppen besonders stark. Also nehmen wir das Beispiel ältere Menschen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum man jetzt Älteren größere Einschränkungen auferlegen sollte als Jüngeren. Wir wissen, dass auch Jüngere erkranken können. Wir wissen, dass es auf Vorerkrankungen ankommt. Also der gesunde 70-Jährige ist viel weniger gefährdet als die ungesund lebende 30-Jährige beispielsweise. Also das ist ganz klar, das wäre eine Diskriminierung aufgrund des Alters.
Also Quarantäne ab 65 kommt für Sie gar nicht in Frage?
Das kommt überhaupt nicht in Frage, sondern worum es gehen muss, das ist ja auch ganz, wird ganz deutlich, ist, es geht darum, Infektionsketten zu unterbrechen. Deshalb muss man den Blick darauf richten, dass Übertragung, Infektionen nicht stattfinden können mit den möglichst wirksamen, aber gleichzeitig auch möglichst wenig einschneidenden Mitteln. Also deshalb beispielsweise die Empfehlung, Mund-Nase-Schutzmasken zu tragen oder Abstand zu halten. Das sind alles sozusagen erstmal richtige Ansätze. Bleiben wir nochmal beim Beispiel Ältere. Mhm. Es ist menschenrechtlich problematisch gewesen, dass bei den ersten Maßnahmen, die ergriffen worden sind, etwa generelle Besuchssperren für Pflegeheime verhängt worden sind. Also Menschen so ihrem eigenen Schutz in eine völlige soziale Isolierung zu bringen, war viel zu weitgehend. Insofern ist es richtig und gut, dass die jetzigen Beschlüsse deutlich machen, eine völlige soziale Isolierung darf nicht passieren. Das heißt, die Verordnungen müssen jetzt auf Länderebene angepasst werden und die Pflegeheime müssen bei den Maßnahmen, die sie ergreifen, eben auch sicherstellen, dass Menschen tatsächlich Kontakt haben können mit anderen Menschen und zwar nicht allein mit dem Pflegepersonal, sondern eben auch Besuch bekommen.
Das gilt ja sicherlich vor allen Dingen auch dann, wenn Menschen, wir müssen ja darüber reden, an Corona sterben, diese letzten Minuten, Sekunden, in denen man ja vielleicht auch bei seinem Angehörigen sein möchte, in denen die Sterbenden auch vielleicht wollen, dass jemand noch da ist und ihnen die Hand hält und sie noch letzte Worte sagen möchten, nimmt man diesen Menschen nicht auch ein ganz elementares Recht, was vielleicht nicht irgendwo kodifiziert ist, aber was einfach zu unserer Kultur gehört.
Das wäre genau eine solche Folge. Von dem, was ich nun gehört habe, ist es durchaus so, dass gerade auf Palliativstationen man eben genau diese Situation auch sieht. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass auch die rechtlichen Vorgaben das ganz deutlich machen. Denn was nicht passieren darf, ist, dass Unklarheit entsteht und dass in einer sozusagen Überfürsorglichkeit eben Menschen genau solche elementaren Rechte dann verweigert werden.
Ist es in Ihren Augen auch zum Beispiel ein Fall von Diskriminierung oder Beschneidung zum Beispiel von Reisefreiheit, wenn Gemeinden in Nordfriesland sagen, die Ferienhausbesitzer dürfen da nicht mehr hinfahren, egal woher sie kommen, obwohl die ja eigentlich gar nicht da in großen Menschenmengen auftreten und eigentlich auch niemanden infizieren würden, sondern vielleicht einfach nur für sich jetzt an der Küste sein möchten?
Ich denke, der Mittelpunkt muss stehen, die Sicherung des Abstandsgebotes. Also das ist das, was die Übertragung verhindert. Darauf muss der Schwerpunkt liegen. Und ich denke, dass wir in den vergangenen Wochen vielleicht auch sehr hektische Maßnahmen gesehen haben, die nachvollziehbar sind, erstmal in der Unklarheit, in auch einem Bestreben, möglichst keine Fehler zu machen im Sinne von überhaupt keine Gefahren zu schaffen. Aber auch das halte ich für übermäßige Lösungen, die dort gewählt worden sind, weil eben nicht geschaut wird, ist jemand, kommt er in die Nähe eines anderen, um gefährlich zu sein. Und das gilt dann eben für die aus einem anderen Bundesland anreisen, genauso für die, die schon vor Ort wohnen. Denn auch die können ja andere Kontakte gehabt haben und andere anstecken.
Unsere Rechte in Zeiten von Corona. Das waren Einschätzungen von Beate Rudolph. Sie ist Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Ich habe sie vor unserer Sendung gesprochen. Es ist gleich 23.28 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Wir kommen wie immer an dieser Stelle zu unseren Kurzberichten. Über 2300 Flüchtlinge werden von den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln auf das Festland verlegt. Thomas Bormann mit Einzelheiten.
Der griechische Migrationsminister Mitsotakis sagte, die Transporte werden in der kommenden Woche beginnen. Insgesamt sollen 2380 Personen aufs Festland gebracht werden, vor allem ältere und kranke Menschen sowie Familien mit Kindern. Sie werden in Hotels und in Wohnungen einquartiert, aber auch in Flüchtlingslagern, die nicht überfüllt sind. Die Kosten für die Unterbringung trägt die Europäische Union. Erst vorgestern hatte EU-Innenkommissarin Johansson angekündigt, dass 1000 Flüchtlinge die Lager auf den Inseln verlassen können. Diese Zahl hat der griechische Minister nun deutlich nach oben korrigiert. Außerdem seien in den vergangenen Wochen auch schon viele Migranten aufs Festland gebracht worden, so der Minister. Derzeit leben in den 5 Lagern auf griechischen Inseln rund 39.000 Menschen. Die Lager sind damit immer noch deutlich überbelegt, denn eigentlich bieten sie nur Platz für 7.000 Personen.
Russland reagiert an einem symbolträchtigen Tag auf die Corona-Krise. Erstmals wird die Siegesparade auf dem Roten Platz am 9. Mai verschoben. Aus Moskau, Tilko Gries.
Am 9. Mai hätten wieder tausende Soldaten über den Roten Platz in Moskau marschieren sollen, über den außerdem historische und moderne Wehrtechnik gerollt wäre. Die Sowjetunion verzeichnete im Zweiten Weltkrieg rund 27 Millionen Tote, darunter etwa 13 Millionen Militärangehörige. Auch deshalb ist der 9. Mai einer der wichtigsten Feiertage Russlands geworden. Wladimir Putin sagte: Sie haben gegen den Narzissmus, gegen den Tod gekämpft, für das Leben. Das ist unser wichtigster Wert. Wir sind verpflichtet, dessen zu gedenken. Nun stehen wir vor einer schwierigen Wahl. Wie der 9. Mai für uns heilig ist, so ist Leben jedes Einzelnen kostbar. Die Risiken der Epidemie, deren Höchststand noch nicht vorüber ist, sind außerordentlich groß. Und das gibt mir nicht das Recht, die Vorbereitung auf die Parade und andere Großveranstaltungen zu beginnen. Nach der Parade findet in Moskau, aber auch in vielen anderen Städten Russlands und anderen einst zur Sowjetunion gehörenden Ländern, sonst das sogenannte unsterbliche Regiment statt, bei dem Nachkommen Gefallener Porträts ihrer Angehörigen durch die Stadt tragen. Auch dies fällt nun aus. Die Parade abzusagen hatten Veteranen vom Präsidenten erbeten. Sie sind sämtlich betagte Herren und längst war es angesichts der steigenden Infektionszahlen in Russland und der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr denkbar, dass die Parade wie üblich stattfindet. Putin nannte kein Datum, auf das die Feierlichkeiten verschoben werden.
In Südkorea fanden die Parlamentswahlen trotz der Corona-Pandemie planmäßig statt. Über die Ergebnisse informiert Katrin Erdmann.
Dieses Ergebnis bedeutet für die Demokraten, sie können die letzten zwei Amtsjahre von Präsident Moon Jae-in bequem durchregieren. Die Opposition kann ihnen nicht mehr in die Quere kommen. Und nicht nur das. Obwohl die Wahl wegen der Corona-Infektion unter strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften ausgetragen wurde, machten über 66% von ihrem Wahlrecht Gebrauch. So hoch war die Beteiligung seit 28 Jahren nicht mehr. Die große Opposition, die konservative Vereinigte Zukunftspartei, verfehlte ihr angestrebtes Ziel deutlich. Die Regierung des liberalen Präsidenten Moon Jae-in hatte noch vor kurzem im Umfragetief gehangen, aber durch ihr konsequentes und zum Teil hartes Durchgreifen im Umgang mit dem Coronavirus an Zustimmung in der Bevölkerung gewonnen. Alle anderen Themen waren dadurch in den Hintergrund gerückt. Wer wählen wollte, musste Fieber messen, Maske und Handschuhe tragen sowie Abstand halten. Mehr als 170.000 im Ausland lebende Südkoreaner und Südkoreanerinnen konnten nicht abstimmen, weil die diplomatischen Vertretungen geschlossen waren.
Neue Wege wird es in und nach der Corona-Krise viele geben. Ein Beispiel: die Filmfestivals von Cannes und Venedig könnten kooperieren. Mehr von Katrin Hondl.
Virtuelle Filmfestspiele kommen nicht in Frage. Das hat Thierry Frémaux, künstlerischer Leiter des Festivals von Cannes, erneut ausgeschlossen. Nachdem aber auch eine Verschiebung des Festivals in den Sommer nicht möglich ist, werde nun über Perspektiven für den Herbst nachgedacht. Im Interview mit dem Filmmagazin Variety sagte Frémaux, er sei im Gespräch mit dem Leiter der Filmfestspiele von Venedig, um möglicherweise etwas Gemeinsames zu organisieren. Auch die Filmfestivals von Locarno, San Sebastian und Deauville hätten Einladungen ausgesprochen. Das habe ihn sehr berührt, so Frémaux. Bei seinem Kampf um das Festival von Cannes gehe es nicht um das Festival an sich, betonte Frémaux. Es gehe um die wirtschaftliche Wiederbelebung der ganzen Branche weltweit. Filme, Künstler, Kinos und Publikum. Die gesamte Filmindustrie sei bedroht, so Frémaux. Wir müssen sie wieder aufbauen und ihre Bedeutung mit Energie, Einheit und Solidarität bekräftigen.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag gab heute einen ersten Ausblick auf die Folgen der Corona-Krise für die deutschen Exporte. Details hat Thorsten Huhn für uns.
Die weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise machen den exportorientierten deutschen Unternehmen schwer zu schaffen. Weltweit wird das Geschäft im Ausland einbrechen. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, rechnen 80% der Firmen mit starken Umsatzverlusten. Geschäftslage und Geschäftserwartungen der Unternehmen gehen dramatisch zurück. Die deutschen Ausfuhren dürften in diesem Jahr um 15% zurückgehen, sagte DIHK-Außenwirtschaftsexperte Volker Treier. Er sprach von erschreckenden Zahlen. Sie zeigten, wie hart die Corona-Pandemie deutsche Unternehmen auf der ganzen Welt treffe. Als große Probleme werden laut DIHK-Umfrage internationale Reiseeinschränkungen, weniger Nachfrage und die Stornierung von Aufträgen gesehen. Als besonders schlecht bewerteten deutsche Unternehmen die Wirtschaftsentwicklung in den Vereinigten Staaten und in Europa. Die gesamten wirtschaftlichen Folgen der Krise seien noch gar nicht vollständig absehbar, sagte Dreyer.
Soweit Thorsten Huhn, wir bleiben bei der Wirtschaft. Vom Börsentag in Frankfurt berichtet Klaus-Rainer Jackisch.
Die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt haben sich auch heute wieder zwischen Hoffen und Bangen gezeigt und dem Börsenbarometer damit eine Berg- und Talfahrt beschieden. Am Ende reichte es wenigstens für ein kleines Plus von 21 Punkten beim deutschen Aktienindex, der den Computerhandel mit 10.301 Punkten schloss. Doch die ursprünglichen Gewinne vom Morgen, die fast 150 Punkte mehr ausmachten, waren da schon wieder hin. Das lag vor allem an neuen Hiobsbotschaften aus den USA wegen der Coronavirus-Pandemie. Dort brach nicht nur das Verbrauchervertrauen in der Region Philadelphia, die als wichtiger Stimmungsindikator gilt, drastisch ein. Es gibt in dieser Woche auch über 5,2 Millionen neue Arbeitslose. Innerhalb von nur 4 Wochen verloren damit rund 22 Millionen Menschen in der größten Volkswirtschaft der Welt ihren Arbeitsplatz. Der Rückgang der ökonomischen Aktivitäten sei atemberaubend, so der US-Volkswirt Joel Naroff. Diese Entwicklungen auch ausgelöst, weil die Trump-Regierung viel zu spät und unzureichend auf die Pandemie reagiert hat, führte am Nachmittag wieder zu sorgenvollen Gesichtern an den Aktienmärkten und zeitweise auch zu Verlusten. Dass es hierzulande am Ende nicht ganz so schlimm kam, lag vor allem an Meldungen aus der deutschen Automobilbranche. Nach VW wollen nun auch die Tochter Audi sowie der Stuttgarter Daimler-Konzern und die deutschen Werke von Ford ihre Produktion schrittweise wieder aufnehmen. VW kündigte an, zunächst die Fabriken in Zwickau und Bratislava unter verschärften Hygieneregeln zu öffnen. Aktien des Autoherstellers waren heute zeitweise deutlich gefragt und verbuchten am Ende ein Plus von knapp 1%.
Soweit Klaus-Rainer Jackisch, und in New York schloss der Dow Jones mit 23.537 Punkten und damit 0,1% höher als am Vortag. Soweit diese Börseninformationen, und wir blicken noch einmal auf die Wirtschaft, allerdings von Seiten der Beschäftigten. Da, wo es geht, soll die Produktion wieder hochgefahren werden. Viele Betriebe stehen in den Startlöchern und wir haben es eben gehört, auch große Konzerne wie Volkswagen haben angekündigt, die Fertigung wieder aufzunehmen. Ein zentrales Anliegen der Bundesregierung weiß jedoch, dass Kurzarbeit nicht beliebig lange finanzierbar ist. Wie der Arbeitsschutz dann konkret aussehen soll, darüber hat Arbeitsminister Hubertus Heil heute informiert, und Volker Findhammer fasst für uns aus Berlin zusammen.
Die gestern angekündigten Lockerungen für Geschäfte und nach dem 4. Mai auch für Friseure werfen unweigerlich die Frage auf, wie ist es um die Sicherheit und die in der Öffentlichkeit geltenden Abstandsregeln am Arbeitsplatz bestellt. Ein jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass die 1,5 Meter vielerorts nicht eingehalten werden oder eingehalten werden können. Auch wenn viele Supermärkte jetzt mit Plexiglasscheiben und anderem mehr die Kunden auf Distanz halten und trotzdem ihrem Geschäft nachgehen können, in anderen Bereichen, die nicht einfach auf das Homeoffice ausweichen können, gelingt das nicht immer. Vor diesem Hintergrund hat das Bundeskabinett heute erweiterte Bedingungen für den Arbeitsschutz verabschiedet.
Mit diesen Arbeitsschutzstandards in Zeiten von Corona bringen wir bundeseinheitliche Regelungen auf den Weg. Es geht um Schutzmaßnahmen, die von Arbeitgebern und Beschäftigten gemeinsam beachtet und umgesetzt werden müssen,
erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil. Um dies zu erreichen, wurde ein 10 Punkte umfassender Katalog verabschiedet, an den sich Unternehmer und Beschäftigte in nächster Zukunft halten sollen, beziehungsweise für dessen Umsetzung sie zeitnah sorgen sollen, um darüber einen Beitrag zur Begrenzung der Infektionsausbreitung zu leisten. Die Vorgaben zielen auf die Ausgestaltung der Arbeitsplätze, der Kantinen und Pausenräume, dem Verhalten auf Baustellen und bei Außeneinsätzen und vielem anderem mehr. Und als Grundregel gilt:
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell auch bei der Arbeit eingehalten. Das gilt in Gebäuden, im Freien und auch in Fahrzeugen. In den Betrieben werden entsprechende Absperrungen, Markierungen und Zugangsregeln umgesetzt. Wo dies nicht möglich ist, werden wirksame Alternativen ergriffen.
Abläufe wie Schichtwechsel, Pausenzeiten oder die Präsenz im Büro sollen so organisiert werden, dass die Beschäftigten möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben. Und grundsätzlich gilt: niemals krank zur Arbeit. Mitarbeiter mit erkennbaren Symptomen einer Erkältung oder Ähnlichem müssen den Arbeitsplatz verlassen oder gleich zu Hause bleiben, solange bis der Verdacht ärztlich abgeklärt wurde. Risikogruppen sollen besonders geschützt werden und Masken sollten bei unvermeidlichen Kontakten zum Standard gehören, solange andere Maßnahmen wie etwa Trennscheiben nicht möglich sind. Und nicht zuletzt sollen die hygienischen Standards durch Desinfektionsspender und anderes mehr grundsätzlich verbessert werden. Arbeitsminister Hubertus Heil machte auch deutlich, dass diese zeitlich befristeten zusätzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen mehr sind als nur Empfehlungen.
Die 10 Regeln, die gelten, sind verbindliche Regeln. Sie sind einzuhalten. Aber wir wollen den Unternehmen und der Wirtschaft helfen, sie auch einhalten zu können.
Die branchenspezifische Auslegung und Umsetzung stehe jetzt aber an erster Stelle. Spätere Kontrollen durch die Berufsgenossenschaften sind jedoch nicht ausgeschlossen. Unabhängig davon hat Verkehrsminister Andreas Scheuer heute eine Initiative für die Lkw-Fahrer gestartet, deren Versorgung mit Essen, Toiletten und Duschen seit dem Ausbruch der Krise sich drastisch verschlechtert hat. Gemeinsam mit Branchenverbänden soll nun die Anschaffung und Aufstellung von Dusch- und WC-Containern für die Fahrer organisiert werden. Auch Atemschutzmasken sowie Wasch-, Dusch- und Desinfektionsmittel sollen beschafft werden.
Soweit diese Details von Volker Findhammer und wir schalten nach Washington. Mit Spannung wurde Donald Trumps Plan zum Ende des Lockdowns in den USA erwartet, was sich in dem großen Land mit seinen sehr selbstständigen und sehr heterogenen Bundesstaaten nicht einfach gestalten wird. Eine Pressekonferenz wird zwar erst für Mitternacht deutscher Zeit im Weißen Haus erwartet, aber bereits jetzt sind viele Informationen durchgesickert. Demnach gibt es ein Papier von 18 Seiten, das in 3 Phasen den Wiedereinstieg skizziert. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Jan Bösche in Washington. Herr Bösche, was ist bis jetzt in groben Zügen bekannt?
Ja, diese 3-Phasen-3-Stufen-Plan aus dem Weißen Haus ist ziemlich detailliert, das muss man sagen. Und er widerspricht ein bisschen dem, was der Präsident selber in den vergangenen Tagen angekündigt hatte, nämlich diese Idee, dass man mit einem großen Knall das Land wieder öffnet und dann die Wirtschaft wieder anspringt. Dieser Plan ist da sehr, sehr viel vorsichtiger. Es gibt verschiedene Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Die Zahl der Symptome muss runtergehen, die Zahl der registrierten Fälle muss runtergehen. Krankenhäuser müssen nachweisen, dass sie in der Lage sind, mit den Fällen auch wirklich umgehen zu können. Und dann springt die erste Phase erst an. Jede Phase dauert 14 Tage etwa. Und darin sind verschiedene Bedingungen geklärt. Also wie zum Beispiel, dass in der ersten Phase die Schulen noch geschlossen sein müssen, Bars auch, Restaurants öffnen dürfen mit Abstandsregeln, 10 Leute sich treffen dürfen. Phase 2 dürfen es dann schon 50 Leute sein. Die Schulen werden geöffnet. Und ab Phase 3 sind dann zum Beispiel Seniorenheime auch wieder besuchbar. Wie gesagt, das alles ist ein Plan, aber auch Empfehlungen aus dem Weißen Haus.
Und es gibt ja noch kein genaues Startdatum, nicht wahr? Trump wollte ja den 1. Mai, damit hat er bisher viel Publicity gesucht. Die Gouverneure zum Beispiel in New York haben den Lockdown jetzt bis 15. Mai verlängert. Da scheint sich ja auch ein Konflikt abzuzeichnen.
Genau, es gibt kein konkretes Startdatum, es gibt konkrete Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und diese Bedingungen sind in den unterschiedlichen Bundesstaaten halt unterschiedlich erfüllt. Das Ziel ist dann eben halt, dass der eine Bundesstaat schon mit Phase 1 anfangen kann, während der andere noch auf dem Weg dorthin ist und vielleicht später dann Phase 2 und 3 in den einen Bundesstaaten früher anfangen als in den anderen. Wir haben ja echte Schwerpunkte hier in den USA. New York ist einer, die großen Ballungszentren an den Küsten sind andere. Viele eher ländlich geprägte Bundesstaaten haben weniger Fälle, weniger Corona-Fälle und sind damit Kandidaten, die Phase 1 dann relativ zügig anfangen zu können.
Okay, das Untereinander der Staaten ist die eine Sache. Bleibt für uns Europäer ja noch die Frage, wann man wieder rüber kann. Dazu sagt das Papier nichts, nicht wahr?
Dazu sagt das Papier nichts. Es gibt Äußerungen zu Reisen, also nötige Reisen oder unnötige Reisen. Da wird unterschieden. In der ersten Phase zum Beispiel soll man unnötige Reisen noch verhindern. Damit sind dann Urlaubsreisen gemeint. Ab der zweiten Phase sind dann auch Urlaubsreisen möglich. Aber ob damit jetzt auch internationale Reisen gemeint sind, das steht auf einem anderen Blatt. Diese Handlungsempfehlungen sind eher nach innen gerichtet. Also wie die Bundesstaaten sich verhalten sollen, die am Ende denn ja wirklich entscheiden, welche Phase sie starten wollen und wo sie oder was sie für sicher halten und was nicht.
Jan Bösche, vielen Dank für diese ersten Informationen aus Washington. 6 Buchstaben, 2 gleiche Worte. Corona und Europa. Letzteres hat in vieler Hinsicht federn lassen müssen. Grenzkontrollen, der freie Personenverkehr etwa. Er war das erste Opfer der Pandemie und es zeigt sich, dass Europa eben nicht von Brüssel aus regiert wird. Dennoch sehen viele die Zentrale in Brüssel weiterhin in der Verantwortung, kritisieren Schwächen, mahnen mehr Führung an. Was kann die EU in diesen Zeiten tun? Diese Frage stellt sich. Und so manches liebgewonnene Projekt aus der Brüsseler Verwaltung muss dabei erst einmal hintanstehen. Mehr von Malte Pieper.
Das Rund des Plenarsaals, es ist weitgehend leer. Nur die wenigsten der über 700 Parlamentarier sind tatsächlich nach Brüssel gekommen. Die meisten verfolgen die Sitzung von zu Hause aus, weitgehend passiv. Denn eingreifen in die Debatte können die allermeisten aus dem Homeoffice nicht. Grünen-Fraktionschefin Ska Keller.
Wir sind als Europäisches Parlament natürlich auch besonders betroffen, weil unsere Abgeordneten aus allen Ländern der Europäischen Union zusammenkommen. Und das ist gerade eben nicht möglich.
Trotzdem will die Mehrheit der Abgeordneten ein Zeichen setzen, will sich bemerkbar machen, dass sie auch noch da ist. Es geht zum einen, indem man relativ zügig seine Zustimmung zu einem Hilfspaket der EU-Kommission signalisiert. Es geht darum, das Geld, das man derzeit im europäischen Haushalt quasi noch übrig hat, was nicht verplant oder abgerufen wurde, dass man das zusammenkratzt, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont.
Dadurch können fast 3 Milliarden Euro direkt dorthin fließen, wo sie gebraucht werden. In neue Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung, in mehr Tests und mehr medizinische Hilfe für die Schwächsten, einschließlich derer, die in den Flüchtlingslagern warten.
Von der Leyen entschuldigt sich ausdrücklich noch bei Italien. Europa habe erkannt, dass man dort viel schneller hätte helfen müssen, so die Kommissionspräsidentin. Ganz ähnlich formulieren es auch 4 große Fraktionen des Europaparlaments, von Christ- und Sozialdemokraten über die Liberalen bis zu den Grünen. Zusätzlich listen sie aber noch 50 weitere Punkte auf. Viele von denen sind ziemlich unkonkret, die meisten klingen sehr wohlfeil. Bei manchen Anliegen ist völlig unklar, wann und wie sie jemals umgesetzt werden sollen. Die Liste reicht von Allgemeinplätzen wie der Forderung nach mehr europäischer Solidarität bis hin zur Mahnung, den Kampf gegen den Klimawandel nicht zu vergessen.
Anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, hat man wirklich so nach dem Motto gearbeitet, jede Fraktion hat ein Anliegen und jeder hat einen Schuss frei und dann darf jeder noch Änderungsanträge machen.
Seufzt der CSU-Politiker Markus Ferber. Er ist einer von den Abgeordneten, die bereits am längsten Teil des Europaparlaments sind. Für ihn ist klar,
dass hier das Parlament damit nicht die führende Rolle in Europa übernimmt und sich hinterher nicht wundern darf, wenn am Ende, wie damals bei der Währungskrise, die Staats- und Regierungschefs und dann die Finanzminister das Heft des Handelns fest in der Hand halten und nicht das Europäische Parlament. Das ist ein Ausdruck davon.
Und so zeigt sich auch im Europäischen Parlament wieder einmal das, was sich in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt hat. Das Heft des Handelns in der Corona-Krise haben die Nationalstaaten in der Hand. Sie sind für die Gesundheitspolitik weitgehend allein zuständig. Gefragt ist Europa vor allem dann, wenn es um die wirtschaftlichen Folgen geht, um Unterstützung. Und da handelt die EU inzwischen auch.
Soweit Malte Pieper. Und damit kommen wir zu einer derzeitigen Besonderheit in unserem Programm, das, wie viele von Ihnen als Hörerinnen und Hörer sicher wissen, sich in Zeiten von Corona ein wenig geändert hat. Unsere Berliner Kollegen von Deutschlandfunk Kultur produzieren täglich einen ausführlichen Podcast, in dem sie das Alltagsgeschehen überall in Deutschland im Zeichen der Pandemie abbilden. In dieser Sendung präsentieren wir Ihnen daraus auch heute einen Auszug. Unsere Autorin ist Katrin Heise und sie hat mit der Landrätin Dorothea Stör-Ritter aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gesprochen. Dort war ein rumänischer Erntehelfer gestorben, wie sich zeigte, an Covid-19.
Der Mann ist am 11.04. verstorben und weil die Todesursache unklar war, hat die Polizei ermittelt. Die Polizei hat sich dann auch mit unserem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und bei Schilderung des Falles hat dann die Ärztin im Gesundheitsamt angeregt, dass man eben durchaus hier eine Testung machen sollte auf Covid-19. Am Dienstagabend kam dann auch die positive Bestätigung, dass dieser Erntehelfer an Covid-19 wohl erkrankt war. Und anschließend hat natürlich die ganze Abwicklung begonnen im Gesundheitsamt, über das Gesundheitsamt, was in jedem Fall dann passiert, dass man eben recherchiert, mit wem hatte die Person Kontakt, wer zeigt vielleicht auch Krankheitsanzeigen, dass man das alles akribisch untersucht und dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen einleitet.
Diese Erntehelfer, Sie haben es auch gesagt, wir wegen der Spargelernte unter anderem sind Erntehelfer derzeit sehr begehrt und wurden auch mit Sondergenehmigungen ins Land gelassen. Spüren Sie da so eine besondere Verantwortung jetzt auch diesem tragischen Fall gegenüber?
Also ich meine, jeder Todesfall ist tragisch. Das ist gar keine Frage und es berührt uns alles sehr. Und wir haben ja auch jetzt seit einigen Wochen einen Anstieg der Todesfälle. Damit müssen wir leben, das wissen wir auch. das jetzt hier in dem Fall ein Erntehelfer aus Rumänien ist, das ist natürlich nochmal eine Besonderheit, gar keine Frage. Aber der Erntehelfer war schon vorher hier in Bad Krozingen vor Ort, auch in diesem landwirtschaftlichen Betrieb, bevor jetzt diese Maßnahme des Einfluges einer großen Anzahl von Erntehelfern hier stattgefunden hat. Also er kam, wir wissen das aber auch nicht genau, wahrscheinlich auf einem ganz normalen Weg, wie es eben von Jahr zu Jahr auch passiert, mit einer größeren Gruppe hierher und ist eben schon seit März auch im Betrieb tätig. Also er ist jetzt nicht unter diese Sondergruppe zu zählen.
Jeder Todesfall ist tragisch und berührt sie, hat Dorothea Störritter gesagt. Und ich habe sie dann auch so verstanden, dass sie darüber eigentlich ganz erleichtert ist, dass die Regierung die Beschränkungen nur ganz langsam lockert.
Wir sollten uns nicht anders verhalten als bisher. Das ist noch zu zerbrechlich, was wir erreicht haben. Die Lockerungen, die es gibt, das ist sicherlich begrüßenswert, dass man da jetzt einige Möglichkeiten vorgegeben hat. Aber ich denke, da muss man vor Ort sehen, was dann passt. Und das müssen auch die Gemeinden dann nochmal überprüfen, wie es für eine Gemeinde am besten dann zu handeln ist. Das wird sicherlich noch viele Fragen aufwerfen. Wir werden auch wieder mit vielen Fragen konfrontiert werden. Was darf man jetzt? Was darf man immer noch nicht? Das sind so die Bürgeranfragen, die Bürgermeisteranfragen, die jetzt sicherlich wieder zuhaufe kommen, weil so konkret sind die Regelungen natürlich oder die Lockerungen bisher auch noch nicht.
Soweit dieser Auszug und den gesamten Podcast Alltag einer Pandemie finden Sie im Internet auf der Seite von DLF Kultur. Wir kommen damit zum Sport, ebenfalls an anderer Stelle als üblich. Ein populärer Sport, für viele ist der Fußball, sei es aktiv, vor dem Radio, vor dem Fernseher, im Stadion. Und nun ist der lapidar gesagt einfach weg vom Fenster. Und wo und wie das Spielgeschehen wieder in Erscheinung treten wird, ist ungewiss. Jedenfalls zeigten sich bestimmte Teile der organisierten Fans heute wenig überzeugt von den Gedanken der Deutschen Fußballliga, die Saison mit sogenannten Geisterspielen fortzusetzen. Thorsten Poppe informiert.
Noch 9 Spieltage stehen in der laufenden Bundesliga-Saison aus. Die Deutsche Fußballliga DFL, zuständig für die 36 Profivereine in der ersten und zweiten Liga, plant diese zeitnah fortzusetzen. Als reine Geisterspiele. Der Geschäftsführer der DFL, Christian Seifert, weiß um die Sensibilität der Lage, wie er Ende März nach der letzten Mitgliederversammlung der Profivereine erklärte.
Wir anerkennen selbstverständlich, dass dafür derzeit noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn der Zeitpunkt da ist, dann werden wir nicht nur als Bundesliga bereit sein, sondern wir freuen uns auch darauf, den Menschen ein kleines Stückchen Normalität zurückzubringen.
Im besten Fall soll die Saison laut DFL Ende Juni regulär zu Ende sein. Das bedeutet aber wohl auch, dass die Bundesliga schon wieder im Mai starten müsste. Die DFL arbeitet aktuell an einem Hygienekonzept. Angesichts der aktuellen Lage und der strengen Einschränkungen, die für die Bevölkerung noch bis mindestens Anfang Mai gelten, melden sich die Fanszenen Deutschlands zu Wort. Der Verbund fast aller Fankurven, von der Bundesliga bis runter in die Regionalligen, stellt sich gegen diese Planspiele der DFL. Sie schreiben in einer heute veröffentlichten Stellungnahme:
Der aktuelle Plan der DFL, den Spielbetrieb im Mai in Form von Geisterspielen wieder aufzunehmen, darf nicht umgesetzt werden. Wir maßen uns nicht an, zu entscheiden, ab wann der Ball wieder rollen darf. In einer Situation, in der sich der Fußball auf diese Weise so dermaßen vom Rest der Gesellschaft entkoppeln würde, darf es jedoch nicht passieren.
Diese Kritik der Fußballfans kommt für die DFL zu einem unpassenden Zeitpunkt. Denn sie braucht die Spiele, damit die Profiklubs Einnahmen generieren können und nicht von der Insolvenz bedroht sind. Deshalb wirbt die Bundesliga offensiv für ihre Rolle in der Gesellschaft, auf die DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hinweist.
Profifußball bedeutet sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land sehr viel. Vor der Aussetzung der Spiele schauten jedes Wochenende fast 20 Millionen Menschen in irgendeiner Art und Weise zu oder verfolgten die Spiele von Bundesliga und zweiter Bundesliga im Radio.
Zuletzt ergänzte Seifert noch, dass der Eindruck nicht entstehen dürfe, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität. Doch trotz seines Stellenwerts in der Gesellschaft, systemrelevant ist der Fußball mit seiner Bedeutung für die Gesellschaft nicht. Darauf weisen jetzt eben auch die Fanszenen hin.
Wir verstehen, dass Vereinsfunktionäre durchaus rechtliche Verpflichtungen haben, im Sinne des finanziellen Wohls ihres Vereins zu handeln. In einer Situation jedoch, in der die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft vor enormen Herausforderungen stehen, ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass offenbar sämtliche Bedenken hintangestellt werden, wenn es darum geht, den Spielbetrieb erneut zu starten.
Wie man mit der Kritik umgeht, wird sich spätestens kommende Woche zeigen. Dann entscheidet die DFL in einer virtuellen Mitgliederversammlung, wie es weitergehen soll.
Und damit kommen wir zu unserer abendlichen Presseschau. Zusammengestellt hat sie Thorsten Funke und gelesen wird sie von unserem Sprecher Ralf Spengler.
Das Badische Tagblatt spricht von einem Versuchsballon. An anderer Stelle ist auch von einem Hoffnungsschimmer die Rede. Gemeint sind natürlich die ersten Lockerungen in der Corona-Krise. Viele Zeitungen kritisieren, dass es dabei zu Ungerechtigkeiten komme. So moniert zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger, dass es weiterhin keine Gottesdienste geben darf. Kirchengemeinden können die Wahrung von Abstandsregeln und anderen Schutzmaßnahmen mindestens so gut garantieren wie jede Boutique. Überdies ist nicht zu erwarten, dass Kirchgänger sich leichtfertig oder mutwillig über die Auflagen hinwegsetzen. Polizei und Ordnungsamt werden mit ihnen keine Probleme haben, anders als mit Sonnenanbetern an diversen öffentlichen Plätzen. Der Staat darf den Einkauf nicht wichtiger nehmen als die Einkehr. In der Süddeutschen Zeitung heißt es: Die Eindämmung der Infektionen war insofern die leichtere Aufgabe, weil sie den Rundumschlag erlaubte. Je mehr sich aber Erleichterungen und Beschränkungen diversifizieren, desto größer ist der Druck auf die Politik, sie auch individuell zu rechtfertigen, weil jedes Mal Individuen profitieren oder zu leiden haben. Der Kompromiss allein ist da immer weniger ein Wert an sich. Die Rheinzeitung aus Koblenz kritisiert die Bundeskanzlerin. Merkel kommuniziert die Motive ihrer Entscheidungen nur unzureichend und vermittelt den Eindruck, diese seien alternativlos. Wenn man die vielen Widersprüche in den Lockerungsmaßnahmen bedenkt, ergibt sich noch mehr die Notwendigkeit, dass die Regierung ihre Interessenabwägung offenlegt. Es ist gut möglich, dass durch die wirtschaftlichen und seelischen Folgen bald mehr Menschen in ihrer Existenz gefährdet sind als durch Gesundheitsrisiken. Diese Debatte gehört in die Gesellschaft und nicht in die Hinterzimmer, wo sich potenzielle Kanzlerkandidaten wie Markus Söder und Armin Laschet Duelle liefern. Die Pforzheimer Zeitung führt aus: Die Beschlüsse von Bund und Ländern haben kaum Fragen beantwortet, dafür aber umso mehr neue aufgeworfen. Wann können Kinder wieder in Grundschulen und Tagesstätten? Wie sollen in Schulbussen und Gebäuden die Hygieneregeln eingehalten werden? Auf diese Fragen haben die Kultusministerien noch keine Antwort. Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen am Montag zwar wieder öffnen, die entsprechende Verordnung kommt aber erst am Samstag. Ein klarer Plan sieht anders aus. Die Heilbronner Stimme befasst sich mit den neuen Hygieneregeln für Arbeitsplätze, die das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat. Vieles von dem, was in den Betrieben künftig Standard ist, haben die meisten von uns in den vergangenen Wochen längst eingeübt. Abstand halten, Hände waschen, Gruppenansammlungen vermeiden. Es spricht viel dafür, dass die Unternehmer und die Mitarbeiter alles dafür tun, diese Arbeitsschutzregelungen einzuhalten, um endlich wieder produktiv sein zu können. Dass es geht, beweisen Millionen Kassiererinnen, Pfleger und Handwerker schon seit Beginn dieser Krise.
Und damit endet dieses Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.